Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kaum einer kennt sich mit dem menschlichen Hirn so gut aus wie Gerhard Roth. Seit 35 Jahren lehrt und forscht er am Institut für Hirnforschung an der Universität Bremen. In den letzten Jahren hat sich der Gelehrte wieder mal auf diverse Schulbänke gesetzt und er hat dabei festgestellt, an deutschen Schulen werden hirnphysiologische Erkenntnisse über das Lernen nicht praktisch umgesetzt. Und in der Schweiz ist das wohl ähnlich. Cornelia Kasis im Gespräch mit Gerhard Roth.
Gerhard Roth, nehmen wir mal eine schulische Situation. Sie sind Hirnforscher, versuchen wir mal in die verschiedenen Köpfe der Schülerinnen und Schüler hineinzuschauen. 22 Elfjährige im Deutschunterricht, eine Grammatikstunde ist angesagt, Lernziel. Die Schüler begreifen die vier Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Die Lehrerin lässt Substantive deklinieren, zum Beispiel der Frau, die Frau, der Mann, des Mannes, dem Manne, den Mann und so weiter. Alle sind ziemlich aufmerksam, es gibt also kaum disziplinarische Probleme in der Klasse. Was geht da gleichzeitig in diesen 22 Köpfen ab?
Das kann man relativ gut sagen. Sie hören etwas, was Ihnen vielleicht neu ist. Und Sie lernen etwas Neues erst einmal auswendig. Das ist nicht schlecht. Das muss man, wenn man Latein oder Französisch Vokabeln lernt, auch so machen. Da ist ja noch kein Bodensatz, der anschlussfähig ist. Aber solche Dinge, mit denen man erstmal nichts anfangen kann, zu lernen, ist äußerst schwierig, wie Jahreszahlen lernen. Deshalb ist der zweite ganz wichtige Gesichtspunkt, und das wird grotesk falsch gemacht, man muss selbst so etwas Trockenes, wie das, was Sie gerade gesagt haben, also die Deklinationen, muss man mit Sinn füllen. Man muss auch kleinen Kindern sagen, was das eigentlich ist, was das soll. Haben alle Sprachen so etwas? Wenn ja, was verbirgt sich dahinter? Wenn es Sprachen gibt, die nicht deklinieren, wie machen die das? Man kann auf sehr einfachem Niveau den Kindern beibringen, was wir da überhaupt gerade lernen. Und das ist mit das Wichtigste. Das lernende Gehirn fragt sich immer aus ganz tief liegenden Gründen, warum soll ich mich damit befassen? Lernen ist schwierig, ist aufwendig, anstrengend, verbraucht viel Zucker und Sauerstoff, was das Gehirn zu vermeiden versucht, und muss immer fragen, lohnt sich der Einsatz? Das wird natürlich unbewusst gefragt. Ich da irgendwas tun muss, dessen Sinn ich nicht erfasse, dann habe ich mit meiner Aufmerksamkeit, meinem Lernwillen höchste Schwierigkeiten.
Und dabei sind wir beim Thema Motivation. Ein ganz großes Thema auch in Ihrem Buch Bildung braucht Persönlichkeit, wie Lernen gelingt. Gerhard Roth, ein Wort zur Motivation.
Also das Gehirn hat eine Grundfrage zu lösen in jeder Minute, was tue ich als nächstes? Man kann unglaublich viele Dinge tun und das Gehirn muss jetzt entscheiden. Und es entscheidet sich für das, was am sinnvollsten, am gewinnbringendsten, am belohnungserwartungsmäßigsten ist und so weiter. Das tut das Gehirn. Und das alles verbirgt sich hinter dem psychologischen Begriff Motivation. Also der Grund, warum ich A tue und nicht B, warum ich den Lehrer anschaue und anhöre und nicht aus dem Fenster auf den Schulhof gucke oder unter der Bank irgendwelche Spielchen mache. Das ist die Grundfrage.
Nun haben ja alle Lehrerinnen und Lehrer dieser Welt das große Problem, dass sie nicht einen Schüler haben, sondern eben 22, also in unserem Fall jetzt in der Grammatikstunde, 22 oder auch mehr. Mit anderen Worten, die Lehrperson hat sich an 22 oder mehr Motivationslandschaften auch ein Stück weit zu orientieren und möglichst viel Motivation zu schaffen.
So dramatisch sind die Interessen- und Motivationsunterschiede nicht. Also man muss von einer Normalverteilung ausgehen. Das bedeutet, es gibt ein paar Hochbegabte mit ganz besonderen Interessen, besonderen Lernfähigkeiten und es gibt ein paar unter den 22, 25, 3, 4, die Lernschwierigkeiten haben. Die muss man erkennen. Aber die Intelligenz und die Begabung schart sich sehr deutlich um einen Mittelwert und zwei Drittel der vor mir sitzenden Schülerinnen und Schüler sind sehr ähnlich begabt und ähnlich interessiert. Ansonsten muss man sich nicht sehr anstrengen. Man muss nur langsam beginnen und abfragen, welche Erfahrungen haben die Kinder schon, welche Interessen haben sie. Und dann sieht man, dass viele sofort auf den Zug aufspringen.
Ich möchte gern mit Ihnen, Gerhard Roth, auch über Emotionen reden. Sie haben jetzt schon mehrfach betont, wie wesentlich die Beziehung ist zwischen Lehrenden und Lernenden, wie wesentlich die Lehrperson ist. Emotionen sind sehr wichtig, das betonen Sie auch in Ihrem Buch und weisen schlüssig nach, warum das so ist. Gibt es, jetzt mal von ferne gefragt, das gefühlsfreie Lernen überhaupt?
Ja, natürlich gibt es das. Das ist das Auswendiglernen. Wir mussten, so als ich so 11 oder 12 Jahre war, im Deutschunterricht Die Glocke von Schiller, ein sehr langes Gedicht, auswendig lernen. Eine Welt für sich. Davon haben wir nichts mitgekriegt. Null. Was wir machen mussten, war schlicht auswendig lernen. Also, das geht, ist sehr qualvoll und bringt überhaupt nichts. Je sinnvoller, bedeutungstragender der Stoff ist, desto eher bleibt er hängen. Alles andere ist nur auswendig gelernt und man leiert das runter. Das ist sehr typisch, was ohne Emotionen erworben wurde. Das geht auch in einen ganz anderen Bereich des Gedächtnisses im Gehirn. Deshalb leiert man das dann runter. Das ist das, wie man Fahrradfahren und Klavierspielen lernt. Das ist das Tragische.
Das ist das Tragische, sagen Sie, Gerhard Roth. Welche Emotionen sind denn beim Lernen so zentral?
Das schockhafte Lernen ist das negative Lernen. Das ist überlebenswichtig. Also Traumatisierung vergessen wir nicht, auch im schlechten Sinne. Dinge, die wir nie wieder vergessen dürfen, wenn wir etwas grundfalsch gemacht haben. Darum geht es aber in der Schule nicht. Also traumabegleitetes Lernen wäre ganz schlecht. Das ist Angst und Schrecken. Also muss es positiv sein. Positives Lernen ist die Begeisterung für den Lehrer oder die Lehrerin. Begeisterung für das, was der Stoff bietet. Begeisterung für die Art, wie es mir beigebracht wurde, und einfach das Gefühl, ich lerne etwas, was mir was sagt, womit ich was anfangen kann, was spannend ist und so weiter. Und dann flutscht das wie in Öl eingebettet in mein Langzeitgedächtnis hinein, während das andere sich sperrt und schwierig hineingeht. Begeisterung, Anstachelung, Antrieb, Wissbegierde, das muss der Lehrer als Flamme entzünden.
Als Flamme entzünden, sagen Sie, da spielt ja auch Liebe, Zuneigung, Sympathie eine ganz große Rolle. Sie haben also als Hirnforscher gar nichts dagegen, wenn beispielsweise auch kleinere Kinder vor allem lernen, weil sie ihren Lehrer so gern haben.
Ja, natürlich. Ich meine, der Lehrer ist die Person, die einem etwas erzählt, an deren Lippen man hängt, und das ist ganz toll. Und diese ganz persönliche Begeisterung ist das ideale Vehikel für das Lernen, auch später noch. Auch große Gelehrte, große Wissenschaftler kommen ins Schwärmen, ach, der Professor so und so, mein alter Chef, wenn der Vorlesungen hielt, wenn der mir was erzählt hat, das werde ich nie vergessen. Mir ist das übrigens genauso gegangen. Ich habe große Vorbilder und die hatten eine Ausstrahlung und die konnten eigentlich sogar scheinbar nebensächliche Dinge erzählen und es brannte sich in mein Gedächtnis ein. Das ist das Allerwichtigste beim Lernen.
Gerhard Roth, Sie machen es ganz deutlich auch mit eigenen Erfahrungen, wie wesentlich Emotionen sind beim Lernen, wie wesentlich die Beziehung ist beim Lernen, wie wesentlich natürlich die Motivation, dass es Intelligenz braucht, um etwas lernen zu können, ist jedem klar. Sie widmen ihr ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch und diskutieren da verschiedene Intelligenzkonzepte. Sie selbst definieren Intelligenz in Kürze als Fähigkeit zum Problemlösen unter Zeitdruck. Das mag erstaunen, ebenso die Tatsache, dass Sie Fleiß loben. Fleiß hat ja in unserer Zeit der Innovation, der Beschleunigung, des stetig etwas Neuem an Prestige verloren. Wie retten Sie die Ehre des Fleißes?
Also, die geringe Reputation von Fleiß ist richtig tragisch. Alle Lehr- und Lernforscher, ob nun Neurobiologen oder Psychologen, sagen, es gibt die drei Grundfaktoren Intelligenz oder Begabung, Motivation und Fleiß. Die sind natürlich nicht wirklich unabhängig voneinander. Intelligenz ist nicht nur angeboren, obwohl das ein beträchtiger Anteil ist, sondern die Entwicklung und Ausprägung von Intelligenz ist auch stark abhängig von den frühkindlichen Entwicklungsbedingungen. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Motivation geht ganz stark auf die frühkindlichen familiären Bedingungen zurück. Das ist sozusagen die Wiege der Motivation für Lehren und Lernen. Und Fleiß wiederum ist natürlich mit Motivation korreliert. Aber man kann mit erhöhtem Fleiß eine geringere Begabung durchaus kompensieren, wie umgekehrt natürlich ein hochintelligenter Mensch nicht nur meist hochmotiviert ist, sondern der muss nicht so furchtbar fleißig sein. Ich habe aber das große Glück, einer Institution vorzustehen, 12.000 Hochbegabte.
Der Studienstiftung?
Die meist alles, ja, die alles drei haben, nämlich sind wirklich sehr begabt, sind hochmotiviert und, das ist vielleicht dann doch nicht überraschend, sind extrem fleißig. Gerade die höchstleistenden jungen Leute, die Bundessieger Mathematik oder so weiter, die machen 4 Stunden, 5 Stunden am Tag Mathematik. Ohne Fleiß kann man nichts erreichen. Nämlich Fleiß besteht in der Einprägung und ganz besonders stark in der Wiederholung. Das sind Primitivregeln des Lehrens und Lernens und werden sträflich vernachlässigt in der heutigen Schule.
Gerhard Roth, Sie haben jetzt eben in Bezug auf Intelligenz und Motivation von frühkindlichen Bedingungen gesprochen. Wenn Kinder mit 6 oder 7 Jahren zur Schule kommen, haben sie ja schon eine sehr reiche, vielfältige Lerngeschichte. Auch kleine Kinder sind schon Persönlichkeiten, darüber ist man sich heute einig, aber es scheint auch so etwas wie ein Misstrauen darüber zu geben. Noch nie war so viel von Frühförderung die Rede, Vivaldi hören im Mutterbauch, Mozart während des Stillens, spielerische Didaktik für Kinder in Windeln. Was sagen Sie zu diesen Bemühungen der Frühförderung?
Es gibt zu dieser Frage der Frühförderung eine ausgedehnte und sehr seriöse wissenschaftliche Literatur, und die sagt, erst einmal dieser Mozart-Effekt, der ist blödsinnig, den kann man vergessen, wie viele andere solche ähnlichen Effekte. Auch muss man nach Auskunft der Experten sehr kritisch gegenüber einer Frühförderung sein. Die Experten, denen ich glaube, sagen, nicht vor dem Ende des 3. Lebensjahres. Dann kann man gezielter die Begabung, soweit sie erkennbar ist, fördern. Vor dem Ende des 3. Lebensjahres kann man Begabungen von den Kleinkindern überhaupt gar nicht verlässlich feststellen. Man setzt sie einem starken Stress aus durch über ehrgeizige Eltern, vielleicht Mütter, chinesische Mütter, was auch immer. Und das hat eine häufig zerstörerische Wirkung. Die ersten 3 Lebensjahre sollen tolerant, spielerisch sein im Angebot, aber ganz allgemein bildungsfördernd, emotional fördernd, nur nicht zu früh mit Englisch, Mathematik, also Differentialgleichungen in den Windeln. Es ist nicht nur Unsinn und unbewiesen, es ist auch gefährlich, weil hier das Stresssystem und das Informationsverarbeitungssystem der Kinder noch völlig unreif ist und man eher schlechte Dinge anrichtet als gute Dinge.
Was ist denn das Bildendste am Lebensanfang?
Das Wichtigste ist eine gut funktionierte Bindungserfahrung zur primären Bezugsperson, in der Regel zur Mutter. Das ist immer und überall das Wichtigste, ob in der psychischen Entwicklung, in der kognitiven Entwicklung, in der sozialen Entwicklung. Natürlich läuft nicht immer alles optimal. Also muss die Gesellschaft absolut verantwortungsvoll die frühkindlichen Entwicklungsbedingungen studieren.
Das heißt ja aber auch eine politische Forderung nach beispielsweise weniger Stress beim Beginn des Familienlebens, vielleicht längere Elternurlaube, günstigere Bedingungen bei der Vereinbarkeit von Arbeitswelt und Familienwelt.
Also ich kann da nur das wiedergeben, was meine Freunde, die Fachleute auf dem Gebiet sind, sagen. Ein sehr bekannter Kinderpsychiater Professor Zirpka aus Heidelberg, der sehr viel in dieser Frühprävention tätig ist und sehr erfolgreich, der sagt, das erste halbe Jahr ist tabu. Da muss die Mutter beim Kind bleiben. Also 4 Wochen, 6 Wochen nach der Geburt, die Mutter schon wieder im Beruf, das tut niemandem gut. Das muss man einfach biologisch, psychologisch respektieren.
Gerhard Roth, kommen wir wieder zurück zur Schule. Um das offiziellere Lernen und Lehren geht es ja vor allem in Ihrem Buch. Bildung braucht Persönlichkeit, wie Lernen gelingt, heißt es. Ihre Kritik an der heutigen Schule lautet ja ganz klar, dass sich die Schule bis heute weitgehend um die Erkenntnisse der Hirnforschung futiert. Wie Lernen gelingt hingegen ist ein großes Versprechen. Kann Lernen denn, wenn man übers Hirn genauer Bescheid weiß, einfach so gelingen?
Einfach so bestimmt nicht, sondern es gibt Rahmenbedingungen, die ja schon im Titel meines Buches genannt sind, nämlich die Persönlichkeit. Und zwar die Persönlichkeit des Lehrenden, und die Persönlichkeit des Lernenden. Das sind die wichtigsten Faktoren. Und Lehren und Lernen muss natürlich in bestimmter professioneller Weise ablaufen, bewusst, vorbewusst, unbewusst. Aber die Persönlichkeiten des Lehrenden, die Persönlichkeit des Lernenden sind die Rahmenbedingungen. Und das wird meist völlig übersehen.
Sie stellen ja kein gutes Zeugnis aus, zumindest wenn ich dem Klappentext folge, das nämlich zu lesen, Weiterbildung bringt nichts. Unternehmen investieren hohe Summen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Nach 2 Monaten ist wieder alles beim Alten. Unser Schulsystem verschlingt Milliarden. PISA hat gezeigt, was dabei herauskommt. Der Grund? Die Erkenntnisse der Psychologie und Neurowissenschaften haben bisher keinen Eingang in unser Bildungssystem gefunden. Wie kommen Sie zu diesem doch recht negativen Befund?
Ich habe vor 10, 11 Jahren mich mit vielen Schulleiterinnen, Schulleitern, Lehrerinnen und Lehrern zusammengesetzt. Wir haben uns sehr häufig getroffen, habe denen vieles erzählt und habe eben gesehen, dass die erst einmal damit nicht viel anfangen können und dass ihnen das völlig neu ist. Das heißt, sie haben eine Didaktik-Pädagogik-Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten mitgekriegt, in denen sie nichts, aber auch fast nichts von den wesentlichen Bedingungen, die jetzt aus Sicht der Psychologie und der Hirnforschung für den Lernerfolg und den Lehrerfolg nötig sind, mitgekriegt. Und das ist natürlich erschreckend, wenn auf der anderen Seite in den genannten Disziplinen seit langem bekannt ist, welches die allgemeinen und die spezifischen Bedingungen für Lehren und Lernen sind. Und ich habe dann mich entschlossen, so vor 3 Jahren direkt in die Schulen zu gehen, mit den Lehrern noch intensiver zu sprechen und habe sogar mich für mehrere Monate auf die Schulbank gesetzt, um rauszukriegen, wo hakt es wirklich.
Sie sagen, es hakt dramatisch. Haben wir nun 10 Jahre nach dem PISA-Schock eine neue Bildungskrise, weil das neurowissenschaftlich-psychologische Wissen in die gängige Unterrichtspraxis der meisten Schulen nicht einfließt?
Also zum Teil werden grotesk falsche Schlüsse aus den ganzen PISA-Ergebnissen gezogen. Der falscheste ist, deutsche Schülerinnen und Schüler wissen zu wenig und die müssen mehr wissen. Das ist ein grotesker Fehlschluss.
Was wäre der richtige Schluss?
Weniger ist mehr.
Weniger also, Wissen, mehr Denken?
Nein, sondern weniger Stoff, sehr viel besser herübergebracht. Zeitigt einen viel besseren Lernerfolg und Behaltenserfolg. Das sagt Ihnen jeder Kognitions- und Lernpsychologe. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie groteskes Unwissen über die Bedingungen für gutes Lernen und für den Lernerfolg vorliegen.
Dabei sind wir jetzt bei methodischen Fragen, bei didaktischen Fragen. Sie sagen, weniger Stoff, besser vermittelt. Was heißt besser vermittelt?
Wir müssen einen ganz großen Schritt zurückgehen und müssen fragen, wie funktioniert Lehren und Lernen denn? Irgendjemand erzählt mir etwas und ich als Schülerin und Schüler muss das aufnehmen. Das tue ich mit einem Teil meines Gehirns, der Arbeitsgedächtnis heißt. Damit höre ich zu, ich versuche zu verstehen und die Dinge, die ich höre, gut zu interpretieren. Das geht zum Teil intuitiv, automatisch, aber auch zum Teil sehr angestrengt und ich muss das alles verknüpfen und muss dann sehen, dass ich das möglichst schnell mit dem, was ich schon weiß, in Verbindung bringe. Nur so geht es dann in mein Langzeitgedächtnis. Und das ist der erste und wichtigste Engpass. Wie viel Stoff kann ein Lehrer diesem Arbeitsgedächtnis der einzelnen Schülern anbieten, sodass das wie bei einem Engpass im Verkehr, im Straßenverkehr glatt durchläuft und nicht zu Staus kommt? Und da weiß man seit langer Zeit und in neuester Zeit ist das alles noch ganz stark bestätigt worden, dass das wenig ist. Man muss relativ wenig anbieten und auch noch sehr gut verpackt, sehr gut organisiert. Man muss in Häppchen von 3 bis 5 Minuten einen neuen Stoff anbieten. Man muss eine Pause machen, man muss wiederholen, am Ende der Stunde nochmal zusammenfassen. Dann muss man das Ganze, nachdem es frontal präsentiert wird, im Gruppenunterricht, im Einzelarbeit nochmal konsolidieren lassen und so weiter. All das sind sehr spezifische Bedingungen, die dann garantieren, dass möglichst viel im Langzeitgedächtnis ankommt und hängen bleibt. Und all das wird in grotesker Weise an den meisten Schulen falsch gemacht?
In der Schweiz werden ja gerade ziemlich viele Handfächer abgeschafft oder gekürzt. Werken, bildnerisches Gestalten, Musizieren oder Hauswirtschaft. Aber nicht nur die Fächer werden abgeschafft und gekürzt, sondern auch Methoden werden vielerorts cleaner, weniger erfahrungsorientiert, vielleicht auch beschleunigter und oberflächlicher, tendenziell auf alle Fälle unkörperlicher. Was sagt der Hirnforscher dazu?
Ein Stoff muss anschlussfähig sein an das, was ich vorher schon gelernt habe. Das muss am Anfang unbedingt überprüft werden, das ist eine der wichtigsten Dinge. Und dann muss der Stoff anschlussfähig sein an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Er muss bildlich vorstellbar sein, muss mit der Lebensrealität übereinstimmen. Die Kinder müssen, wie man sagt, damit was anfangen können. Emotional muss es ansprechbar sein. Es muss in der Lebenspraxis auch sogar in richtigen handgreiflichen Kontexten übersetzbar sein. Also im Mathematikunterricht muss man den Satz des Pythagoras richtig mit der Hand nachvollziehen können, indem man Dinge ausschneidet, Quadrate ausschneidet, zusammensetzt. Hier gilt es, je vielfältiger von ganz abstrakt bis ganz konkret ein Stoff mehrfach dargeboten wurde, desto besser. Also die Einschränkung auf die glatte, bloße Präsentation ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da sträubt sich das Gehirn dagegen.
Sträubt sich das Gehirn auch gegen allzu vieles Online-Lernen?
Ja, das ist jetzt der zweite große Faktor. In der Schule ist der persönlich präsente Lehrer, der vertrauenswürdig und kompetent wirkt, außerordentlich wichtig. Also wenn man am Bildschirm arbeitet, gibt es keinen Lehrer außer im Bildschirm und das ist absolut verhängnisvoll. Wir haben auch eigene Untersuchungen dazu gemacht zum E-Learning und Online-Learning und das war relativ bedenklich. Also ich will nicht bestreiten, dass zur Konsolidierung eines vorher erworbenen Wissens solche Dinge gut sind, aber zuallererst muss der Lehrer, muss die Lehrerin dastehen als kompetente, als vertrauenswürdige Person und Dinge überhaupt erstmal überbringen und dann kann man mit verschiedensten Formen konsolidieren. Anders geht es nicht.
Wir sprechen über das Buch von Gerhard Roth, Bildung braucht Persönlichkeit, wie Lernen gelingt. Das ist Kontext. Gerhard Roth, der Dachverband für Schweizerische Lehrerinnen und Lehrer formuliert in der zweiten These des Leitbildes, Lehrpersonen sind Fachleute für das Lernen. Sie haben jetzt gerade eben gesagt, wie wichtig diese Lehrpersonen sind. Sie haben ja im früheren Stadium des Gesprächs aber auch gesagt, wie vieles da schief geht in der Schule. Was muss erfüllt sein in der Ausbildung oder Weiterbildung?
Der allererste Schritt ist eine Überprüfung, ob eine junge Person zum Lehreramt geeignet ist. Das ist ganz wichtig.
Was wäre für Sie eine wichtige Eigenschaft?
Ja, er muss Persönlichkeitseigenschaften bestimmter Art haben. Er muss emotional ausgeglichen sein. Dann kommt der zweite große Kriegsschauplatz, wenn wir das mal so dramatisch nennen wollen, nämlich die Ausbildung an den Hochschulen, an Universitäten. Die ist völlig defizitär. Die Professorinnen und Professoren sehen sich dort als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Und nicht als schulpraxisbezogene Menschen. Ich habe das als junger Studierender miterlebt, wie die pädagogischen Akademien zu pädagogischen Hochschulen wurden in Deutschland, die pädagogischen Hochschulen dann in Universitäten integriert wurden. Und das wurde als großer Fortschritt gefeiert, die Verwissenschaftlichung von Didaktik und Pädagogik. Und wenn man das kritisch sieht, war das genau der Sündenfall. Die zukünftigen Lehrer lernen alles Mögliche, aber nicht so sagen nahezu alle, die ich gefragt habe, das, was sie später in der Schulpraxis brauchen. Das ist katastrophal.
Ihnen, was fehlt Ihnen, wenn Sie denn das Diplom in Händen halten oder die Abschlussprüfung?
Sie haben keine Ahnung von Persönlichkeitspsychologie. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig oder vielleicht unwichtig der Lehrer, also Sie selber später sind. Ich sage, außerordentlich wichtig. Was dazu gehört, dass man als Lehrer, Lehrerin vertrauenswürdig und kompetent wirkt. Kann man das lernen? Muss man das lernen? Ist das angeboren? Was kann man überhaupt tun? Warum ist die Vertrauenswürdigkeit des Lehrers so wichtig? Das ist sehr gut erforscht und ist hochrelevant, aber davon ist nicht die Rede. Die zweite Frage, die wir auch schon behandelt haben, wie bringe ich, wenn ich jetzt kompetent und vertrauenswürdig bin, denn den Stoff über? Ist da mehr gleichzeitig besser oder ist, wie wir gesagt haben, weniger besser? Und wenn ja, warum? Und wie mache ich es dann? Wie wiederhole ich? Wie differenziere ich zwischen Hochbegabten, Normalbegabten, Minderbegabten? Was sind überhaupt Minderbegabte? Wie stelle ich Hochbegabung fest? Davon haben die deutschen Lehrer, Lehrerinnen, soweit ich sie gefragt habe, es sind viele hundert, vielleicht sogar tausend, nie etwas gehört und sie beklagen das, dass sie davon nie etwas gehört haben.
Mit anderen Worten, die Neugier ist da, aber die Ausbildung ist noch nicht dementsprechend erneuert. Heißt es denn, jetzt verkürzt gefragt, Neuropädagogik und Neurodidaktik gut, Schule gut? Gibt es so etwas wie die Heilslehre des Lehrens und Lernens?
Natürlich nicht. Also erst einmal ist es eine schlechte Idee zu glauben, man könne als Hirnforscher oder als guter Psychologe direkt jetzt sein tolles Wissen in den Schulalltag reinbringen. Das funktioniert überhaupt nicht so. Ich meine, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, bevor ich mich wirklich konkret damit beschäftigt habe, hatte keine Ahnung von den konkreten Problemen in der Schule vor Ort. Überhaupt nicht. Und jetzt komme ich dahin, jetzt erzähle ich, wie ich das ja auch anfangs gemacht habe, den erstaunten Lehrerinnen und Lehrern irgendwas über das Arbeitsgedächtnis, über Gedächtnis überhaupt, über Motivation, über Transmitter und Neuropeptide und die haben das toll gefunden. Aber dann haben sie gesagt, ja, aber was heißt das jetzt für mich in der Praxis?
Ja.
Wie werde ich jetzt besser lernen? Und da konnte ich sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was man dazu braucht, sind dann Pädagogen und Didaktiker, die aus dem, was wir ihnen erzählen, gute oder viel bessere pädagogisch-didaktische Konzepte machen, sofern sie das können. Und wir beide zusammen, also die Psychologen, Neurobiologen als eine Gruppe, Didaktiker, Pädagogen als die andere Gruppe, müssen nun jetzt an die ganz konkreten Schulpraxisprobleme herangehen. Diese drei Gruppen, die müssen zusammenarbeiten und einen Kurzschluss vom Neurolabor in die Schulklasse, das ist wahnsinnig.
Gerhard Roth, Sie sprechen gerade von den ganz konkreten und großen Problemen der Schulpraxis. Welche Probleme meinen Sie?
Das Erschreckendste, was ich festgestellt habe, ich habe Lehrer gefragt, nach welchen pädagogisch-didaktischen Konzepten gehen Sie denn vor in Ihrem Unterricht? Und da sagten alle, nach meinem eigenen. Sag ich, Moment, aber es gibt doch bekannte Pädagogiken, Didaktiken, Riesenbücher. Ja, die mag es wohl geben, die kenne ich nicht, interessiert mich auch nicht. Und da habe ich weiter nachgefragt, aber Moment, also wie machen Sie den Unterricht? Ja, ich mache den so, wie ich ihn mir selber über die Jahre zurechtgelegt habe. Und erschütternde Erkenntnis war, jeder Lehrer ist zutiefst davon überzeugt, er alleine und für sich muss die gute Schule erfinden. Jeder für sich. Und deshalb lässt man auch sich nicht in die Karten gucken. Das kann nicht sein, dass jeder Lehrer auf sich alleine gestellt seine eigene Didaktikpädagogik macht. Dazu gibt es zu viele übergreifende Einsichten. Das ist ein ganz wichtiger, bestürzende Erkenntnis gewesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.